Ich möchte mich erstmal bedanken für die freundliche Einladung und Begrüßung. Solche Tage nicht mehr selbstverständlich. Auch vielen Dank für die gute Vorbereitung von Jürgen Flock in den letzten Tagen. Das erlebe ich auch nicht überall, dass da so gut vorbereitet wurde. Aber jetzt soll es um das Thema gehen des Morgens. Das Leben ist traumhaft, bis uns die Realität einholt. Da ist eine Frau, die zieht zurück in ihre Heimatstadt und dann muss sie sich auch einen neuen Zahnarzt suchen. Und als sie bei dem Zahnarzt sitzt und sieht das Diplom da an der Wand hängen, da denkt sie sich die ganze Zeit, irgendwoher kennst du den Namen. Ist das nicht der gut aussehende Junge aus meiner Oberstufenklasse von vor 30 Jahren? Und dann irgendwann wird sie aufgerufen und da steht sie dem Zahnarzt gegenüber und da denkt sie sich, also der ist mit Sicherheit niemals mit mir in die Schule gegangen. Schütteres Haar, Falten im Gesicht, ein Bauch trägt er vor sich her. Und irgendwann nach der Behandlung, da ringt sie sich dann durch und fragt, waren Sie auf der Einstein-Schule? Und da sagt er, ja, wieso fragen Sie, wann haben Sie das Abi gemacht, fragt sie. Sagt er, 1983. Da sagt sie zu ihm, dann waren Sie in meiner Klasse. Da sagte er daraufhin, nachdem er sie gemustert hat, wie kann denn das sein? Welches Fach haben Sie denn damals gegeben? So schnell holt einem die Realität ein. Ob es uns lieb ist oder nicht. Der Werteverfall rückt uns näher auf die Pelle. Und es geht manchmal ganz schnell im Leben. Eben hattest du noch deine Lieblingsdiskothek und einen kurzen Augenblick später hast du schon deine Lieblingsapotheke. Dann versuchen wir, der Realität zu entfliehen. Also bei vielen Menschen entdecke ich das ja. Vielleicht macht ihr hier in Hannover eine Ausnahme. Aber da, wo ich hinkomme, merke ich, dass man versucht, der Realität zu entfliehen. Man sagt dir, du musst dich erholen, du musst relaxen, damit du möglichst noch gut ankommst bei den Bewerbungsgesprächen. Auch die äußere Werterhaltung ist natürlich ganz wichtig. Also ich muss mal sagen, das, was manche Frauen für ihre äußere Werterhaltung tun, da würde mancher Gebrauchtwagenhändler Gefängnis dafür bekommen. Dann wird dir gesagt, du musst dich bewegen, damit du möglichst lange gesund bleibst. Wir haben ja sozusagen das Leben nach dem Tod abgeschaffen und deshalb muss nun das Leben vor dem Tod haltbarer gemacht werden. Der Psychotherapeut Manfred Lütz, der schreibt in einem seiner Bücher, da beschäftigt er sich mit dem Begriff Gesundheitsreligion, da schreibt er, früher wurde man 30 Jahre alt und lebte ewig, heute lebt man nur noch 80 Jahre. Also wenn man sich sportlich betätigt und sich fit erhält und gesund erhält, muss man ja immer noch feststellen, auch wenn ich gesund bin, werde ich doch irgendwann sterben. Ich sterbe gesünder als die anderen, aber sterben muss ich trotzdem. Dann wird ja gesagt, du musst dich gesund ernähren. Ich weiß natürlich, dass wir Männer da häufig ein Problem damit haben. Meine Frau sagt mir immer, du musst auch Salat essen. Also bei uns Männern ist das ja häufig so, Fleisch ist mein Gemüse. Aber man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, dass man dann seine Kinder ruft, Kinder kommt rein, das Essen wird welk, weil man nur noch Salat auf dem Tisch hat. Dann gibt es manche, die sagen, damit wir in unserem Leben wirklich gut und sicher leben können, brauchen wir Sicherheit. Ich komme ja nun wirklich aus einem Land, das es nicht mehr gibt, in dieser Weise, diesen Staat jedenfalls, wo die Sicherheit an der Tagesordnung war. Das war die größte DDR der Welt. Und wenn man heute hört, wie viele Leute Richtung Regierung schreien, wir wollen mehr Sicherheit, dann muss man ihnen auch mal sagen, wer mehr Sicherheit will, muss auch einen Preis dafür bezahlen. Und welcher Preis dafür zu zahlen ist, den habe ich kennengelernt. Das ist die Einschränkung der Freiheit. Wir hatten sogar eine Staatssicherheit. Und man konnte davon ausgehen, dass in Sachen Kriminalität nicht sehr viel gelaufen ist. Aber wir haben einen Preis bezahlt, das war die Freiheit. Und so versucht man immer wieder, das Leben sicherer zu machen und man versucht sozusagen, die Träume des Lebens zu erfüllen und merkt, man kommt immer wieder an die Grenzen. Der Schweizer Bestsellerautor Rolf Dobelli schreibt in einem seiner Bücher, das heißt Die Kunst des klaren Denkens, verabschieden Sie sich von der Vorstellung des Nullrisikos, lernen Sie damit zu leben, dass nichts sicher ist. Weder Ihre Ersparnisse, Ihre Gesundheit, Ihre Ehe, Ihre Freundschaft, Ihre Feindschaft, noch Ihr Land. Nichts ist sicher. Man kann aus diesem Buch nicht ablesen, dass Rolf Dobelli Christ wäre. Aber ich habe mal gedacht, das, was der geschrieben hat, ist realistisch. Aber auch deprimierend. Nun haben wir aber eine Sehnsucht nach Sicherheit. Wir wollen irgendwie doch Geborgenheit und Sicherheit erleben. Und wenn dann man sowas liest, dann sagt man, das ist ja absolut deprimierend, das wird ja zum Albtraum. Das sind doch keine Traumwerte für unser Leben. Und dann wird angefangen, dass man in Lebensversicherungen investiert. Aber wir wissen ganz genau, dadurch wird das Leben ja letztendlich doch nicht sicher. Dass die Sucht nach Sicherheit in eine Sackgasse führt, darauf hat Jesus höchstpersönlich hingewiesen. Und dazu hat er eine Geschichte erzählt. Er sagt, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Also der hatte Traumwerte eingefahren, wirtschaftlich gesehen. Und von dem reichen Mann hier müssen wir feststellen, ist uns überhaupt nicht viel bekannt. Was hier steht, ist wahrscheinlich sehr bezeichnend für ihn. Es war ein reicher Mann. Also wenn jemand zum Beispiel eine Todesanzeige verfassen muss für einen nahen Verwandten oder einen Mitarbeiter in der Firma, dann versucht man in dieser Todesanzeige das Charakteristische von diesen Menschen herauszuarbeiten. Da steht manchmal dort, sie war eine treu sorgende Mutter oder er war ein engagierter Mitarbeiter. Manchmal steht auch Quatsch dort. Wenn dann dort steht, nur Arbeit war sein Leben, da frage ich mich, ob die ein Pferd beerdigt haben. Das hier ist jedenfalls bei diesem Mann charakteristisch herausgearbeitet. Es war aber ein reicher Mann. Wahrscheinlich hatte sich das im Gedächtnis der Menschen eingeprägt. Wahrscheinlich war es auch das, wo seine Gedanken sich ständig drum gedreht haben um seinen Besitz. Nun muss man mal sagen, in christlichen Kreisen, dass Jesus überhaupt nichts gegen Erfolg hat. Also in den Landeskirchen entdecke ich das häufig, dass manchmal so Sozialromantiker auf der Kanzel stehen, so nach dem Motto, Jesus ist nur für die Armen, nur für die am Rand der Gesellschaft und nur für die Entrechteten da. Aber das Programm von Jesus war das nicht. Das Programm von Jesus war, Gott will alle. Er will, dass alle gerettet werden. Das ist sein Programm. Und so ist er auch damals, als er über diese Erde gegangen ist in Israel, er ist bei den Reichen genauso gewesen, wie bei denen, die am Rand der Gesellschaft ihr Leben geparkt hatten. Und in der Bibel steht übrigens, wenn Gott einen Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und seinen Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das ein Geschenk von Gott. Prediger steht das. Da kann man, wenn man erfolgreich ist in seiner Firma, im Beruf, Karriere gemacht hat, da kann man erstmal auf die Knie gehen und sagen, danke Herr, du hast die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten dafür geschaffen. Nun sagt aber Jesus noch etwas über den reichen und erfolgreichen Landwirt. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Er dachte bei sich selbst, das heißt, der Mann ist alleine, obwohl er diese Traumwerte eingefahren hat, obwohl er eigentlich ein traumhaftes Leben führen könnte, wenn er auf die Knie gehen könnte und Gott Danke sagen für das alles. Er ist alleine, er denkt nur für sich, er spricht nur mit seiner Seele, er spricht nicht mit anderen Menschen, er spricht auch nicht mit Gott. Er hat niemanden zum Mitfreuen. Er hat niemanden, den er jetzt seinen Erfolg zeigen kann. Er hat auch niemanden, der das mit ihm gemeinsam genießen kann. Und er hat auch niemanden, und wehe dem, der so jemanden hat, nicht hat, niemanden, der ihn korrigiert. Er denkt nur an Sachwerten. Er schmort im eigenen Saft. Werterhaltung und Wertsteigerung, das ist das Einzige, wo sich seine Gedanken drum drehen. Der Sänger der Band Queen, Freddie Mercury, war auch ein sehr erfolgreicher Mensch und dem ging es äußerlich sehr, sehr gut. Aber innen drin sah es bei ihm ganz anders aus. In einem seiner Lieder sang er, weiß jemand, wofür wir leben. Weiß jemand, wofür wir leben. Er hatte gigantischen Erfolg. Millionen verkaufter CDs, ausverkaufter Konzerte in Stadien, ein riesiges Vermögen. Und dennoch fehlte ihm die Antwort auf die Frage, weiß jemand, wofür wir leben? Er konnte sich alles leisten, aber er hatte kein Thema, für das er leben konnte. Im letzten Interview vor seinem Tod sagte er, das Bitterste ist, dass du auf der Welt alles haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber er hat mir vorenthalten, was wir alle brauchen. Eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Und das ist der Albtraum. Das fehlte ihm. Und wahrscheinlich fehlt das auch unserem Agrarexperten, der so erfolgreich ist. Keine Freunde, keine Berater, keine Gesprächspartner, keine Geschäftspartner, keinen Menschen. Auch mit dem größten aller Geschäftspartner ist er auch nicht im Gespräch. Wir hören noch nichts von einem Gebet, weder von einem Dankgebet noch von einem Gebet mit Bitte um Führung und Leitung, was er jetzt mit diesem Erfolg machen soll. Er hat mehr Vorräte erwirtschaftet, als er jemals in seinem Leben vertun kann. Und nun erfahren wir, dass er eine Seele hat. Ich lese mal Originalton Bibel. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will da drin sammeln all mein Korn, meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Da sagen viele, das ist doch ein traumhaftes Leben. Ich habe mehr, als ich überhaupt verbrauchen kann, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, das ist Sicherheit pur, ich lebe meine Träume. Man muss am Rande wenigstens mal fragen dürfen, wie geht es denn dann der Seele dabei? Womit wird denn eigentlich die Seele gefüttert, gefüllt? Ich entdecke bei unserem Agrarexperten hier einige Fehler. Das erste ist, was ich bei ihm entdecke, er täuscht seine Seele, weil er sich in seinem Denken und in seinem Leben nur auf das Materielle beschränkt. Viele Menschen, die denken, ja, wenn ich genügend Geld habe, dann kann ich mir ja wirklich alle Träume erfüllen, dann ist ja alles rundherum wunderbar. Und wir wissen ganz genau, dass der Luxus, den wir uns vielleicht hin und wieder leisten können, übermorgen schon gar nicht mehr zu Glücksgefühlen uns verhilft, sondern dass es dann schon manchmal fade und abgestanden schmeckt. Und wir können eben mit Geld nicht alles kaufen. Wir können Essen kaufen, aber den Appetit dazu, den kannst du dir nicht mitkaufen, dass es dann auch wirklich schmeckt. Wir können für unser Geld Sex kaufen, aber keine Liebe, denn die ist nicht käuflich. Wir können Wissen kaufen, aber keine Klugheit. Wir können Spaß kaufen, aber keine Freude. Wir können auch Medizin kaufen in der Apotheke und wunderbare Behandlungen, die man heute anwenden kann, dass uns geholfen wird. Aber dass die Anwendung dann auch wirklich helfen, dass die Medizin anschlägt, das können wir nicht kaufen. Und übrigens, der Himmel ist auch nicht käuflich, weder mit der Kirchensteuer noch mit einer guten Tat, sondern der wird auch verschenkt, nämlich an die, die ihr Leben bei Jesus festgemacht haben, weil er den Weg dahin freigemacht hat, weil er bezahlt hat. Und das Zweite, was ich bei ihm entdecke, er hilft mit seinem Überfluss nicht. Ist auch ein Fehler, den ich hier entdecke. Wisst ihr, das ist das eine natürlich, wenn Gott es dir möglich macht, dass es dir gut geht, wenn er dich vielleicht sogar reich gemacht hat, dann überträgt Gott im gleichen Atemzug diesen Menschen auch Verantwortung. Und zwar nicht nur für seine Familie, sondern auch für den Ort, in dem er wohnt, für die Gesellschaft, zu der er gehört, für die Kirchengemeinde, zu der er gehört. Und dass er eben dann anfängt, diesen Besitz, den er bekommen hat, verantwortlich vor Gott zu verwalten und einzusetzen, indem er ihm zum Beispiel Missionare unterstützt oder seine Kirchgemeinde. Er hilft mit seinem Überfluss nicht. Er hat diese Verantwortung überhaupt nicht begriffen. Und das Dritte, seine Firma, die hat einen neuen Namen bekommen. Vielleicht hat sie diesen Namen schon immer. Die heißt Ich und Ich. Erst komme ich und dann komme ich. Und dann kommt eine ganze Weile nichts. Er hat nicht begriffen, was Danken heißt. Es ist gelebter Atheismus. Das kann man sogar, wenn man in die Kirche geht, im Alltag leben. Diese Firma Ich und Ich. Man geht sonntags in den Gottesdienst und im Alltag hat Gott überhaupt nichts zu melden. Da entscheide ich persönlich alles selber, auch was mit meiner Firma wird und auch das, was mit meinem Geld wird. Gelebter Atheismus. Ich habe häufig den Eindruck, dass in unseren Breitengraden hier der Wohlstand, der Reichtum dafür zuständig ist, dass wir sowas wie eine geistliche Wohlstandsverwahrlosung in Deutschland haben. Dass der Wohlstand der Hauptgrund ist, dass Menschen nicht mehr nach Gott fragen. Man könnte sogar fast sagen, wir verblöden an unserem Wohlstand, weil wir die wichtigsten Fragen gar nicht mehr stellen, weil wir woanders unsere Sicherheiten, unsere Geborgenheiten herhaben wollen. Also wovon lebt denn nun der Mensch? Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und Jesus hat nicht gesagt, dass man keinen großen Besitz haben darf. Muss ich nochmal unterstreichen. Jesus will auch kein schlechtes Gewissen machen. Wenn jemand heute vielleicht hier ist, der Millionär ist, wir würden es ja dann der Kollekte merken. Wenn jemand heute hier ist, der Millionär ist und sagt, ich will das jetzt ernsthaft hier umsetzen und ich gebe alles weg, dann würdest du, selbst wenn du alles weggibst, morgen ja noch nicht wissen, wovon du lebst. Dem Erfolgreichen ist überhaupt nicht klar, keine einzige Sekunde meines Lebens kann ich mich selber am Leben erhalten. Ich lebe doch nicht und ich stehe doch jetzt nicht hier, weil ich heute früh brav mein Frühstück gefuttert habe. Sondern ich stehe doch nur deshalb hier, weil Gott bis jetzt bei Lutz Schäufler den Schalter noch nicht umgelegt hat und gesagt hat, deine Zeit ist abgelaufen. Nur deshalb stehe ich doch jetzt noch hier. Gott hat versprochen, dass solange ein Mensch lebt, er ihm die Chance gibt, dass er sich von diesen Menschen auch finden lässt. Aber er hat keinem von uns versprochen, dir nicht und mir auch nicht, dass wir morgen noch am Leben sind. Der Mann sagt zu seiner Seele, sei fröhlich, und ich frage mich, wie soll jemand fröhlich sein, wenn er nicht weiß, dass der Friedhof auch einen Ausgang hat, dass ich keine Perspektive über den Friedhof hinaus habe. Wie soll ich dann meine Fröhlichkeit hernehmen? Und jetzt geht's hier weiter. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du alles angehäuft hast? In dieser Moment, da holt Gott einen Menschen zurück in die Realität, dass ihm unser Leben begrenzt ist und dass wir überhaupt keine Sicherheiten haben, um mit Rolf Dobelli zu sprechen. Und wir stellen fest, das Leben ist lebensgefährlich immer. Als ich bei uns durch Sachsen fuhr, da hörte ich im Radio eine Radiowerbung, da ging es um Bestattungsvorsorge. Und da sagte die werbende Dame am Ende des Spots, am Ende der Reise gut ankommen. Also ich wusste nicht im Auto, ob ich lachen oder heulen soll. Am Ende der Reise gut ankommen. Ich habe mich gefragt, na, wo soll ich denn ankommen? In der Holzkiste, auf dem Friedhof, was meinst du denn? Ich wusste natürlich, dass mein Geld auf dem Konto der werbenden Firma ankommen soll. Das war mir schon klar. Aber dann habe ich gedacht, die Frau hat eigentlich recht. Am Ende der Reise gut ankommen, das ist ja der Wunsch von Gott für jeden einzelnen Menschen. Dass wir am Ende der Reise gut ankommen. Gott will nicht, dass wir in der ewigen Verdammnis ankommen, sondern dass wir bei ihm im ewigen Leben ankommen, im Himmel. Und er hat seinen Jesus in unsere Welt reingeschickt und durch ihn ausrichten lassen, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind doch Perspektiven für einen Menschen. Das heißt, dass wir sollen unser Leben auch mal vom Ende her bedenken, damit wir kluge Entscheidungen im Alltag treffen. Von dem Manager-Seminar hörte ich, dass der Trainer für die Manager als erstes eine Aufgabe ausgab. Sie bekamen Bleistift und Papier. Und die Aufgabe hieß, stellen Sie sich vor, Sie stehen morgen an Ihrem eigenen Grab und müssen die Grabrede über Ihr eigenes Leben halten. Schreiben Sie. Hochinteressant. Ich habe gedacht, diese Aufgabe müssten nicht nur Manager für sich klären. Denn wer sich schon mal überlegt hat, und das war das Ziel dieses Seminars, wer sich überlegt hat, was soll am Ende über mein Leben mal gesagt werden, der muss sich im Leben nämlich vorher schon Gedanken machen, was sind die Werte, für die ich eintrete, was sind die Ziele, die ich verfolge, was will ich im Leben erreichen, was will ich an Ausstrahlung, was will ich bewirken. Und das ist übrigens auch deckungsgleich mit der Bibel. Da steht ja sinngemäß drin, Mensch, bedenk, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Das heißt, wenn ich vom Ende her das Leben bedenke, dann werde ich anders meine Entscheidung im Alltag treffen, als wenn ich das nicht tun würde, als wenn ich einfach nur in den Tag hineinlebe. Einem Freund von mir, der ist jetzt 80 geworden, der hat mir mal erzählt, dass er zur Hochzeit vor vielen, vielen Jahren von seinem eigenen Vater einen Wunsch bekommen hat und da hat er ihm gesagt, lebt eure Ehe vom Ende her. Das war genau das. Denn wenn man vom Ende her auch die Ehe bedenkt, wird man in der Ehe anders miteinander umgehen und andere Entscheidungen treffen, als wenn man dies nicht tun würde. Und das meinte auch dieser Manager hier für seine Kollegen. Sie sollen mal vom Ende her bedenken, dann werden sie auch im Alltag andere Entscheidungen treffen. Und weil das bei unserem Agrarmanager hier überhaupt nicht da war, sagt Gott zu ihm, du Narr. Und in dem Augenblick, wo Gott zu einem Menschen Narr sagt, wird höchste Intelligenz zu Dummheit und großer Reichtum zu Armut. Ich musste das mal miterleben bei einem Atheisten, der nicht nur eine schlimme Diagnose bekommen hat, sondern der schon bereits auf der Palliativstation lag. Und es ging aufs Ende zu. Und als ich ihn zum letzten Mal besucht hatte vor seinem Tod, das Letzte, was ich von ihm zu hören bekam, war: Was wird denn jetzt mit meinem Geld? Das war seine letzte Sorge. Was wird denn jetzt mit meinem Geld? Und da habe ich das gespürt in diesem Krankenzimmer, dass aus Reichtum plötzlich Armut wird, wenn Gott sagt, du na. Wisst ihr, ich bin dann so dankbar, dass wir die Heilige Schrift haben, die zu uns redet, wie Gott zu diesem Mann hier gesprochen hat. Das hatte Jesus nicht erzählt in dieser Geschichte, aber wir wissen, wie Gott heute redet. Er hat nach wie vor sich an die Heilige Schrift gebunden, damit Menschen den Sinn des Lebens finden, ihre wichtigsten Fragen beantwortet bekommen und dass Menschen den Weg zum Himmel finden. Ich will mal sagen, Gott lässt ja vieles zu. Er lässt zum Beispiel zu, dass ganze Völker sich ruinieren. Er lässt sogar zu, dass ganze Familien sich ruinieren. Das können wir manchmal ganz genau miterkennen. Er lässt sogar zu, dass einzelne Menschen sich ruinieren. Aber weißt du, eins lässt Gott niemals zu, dass die Heilige Schrift ruiniert wird. Das lässt er niemals zu, weil das nämlich der Wegweiser ist für die Menschen zur Rettung. Hier steht alles drin, was ein Mensch wissen muss, um im Himmel anzukommen. Deshalb wird er nie zulassen, dass die Bibel ruiniert wird. Und so spricht er auch heute nach wie vor zu Menschen. Er kann natürlich auch viele andere Situationen und Möglichkeiten nutzen. Ein Wort von einem Menschen, der gesagt wird, und man merkt plötzlich, hier redet plötzlich ein anderer mit. Wir wissen auch aus der Heiligen Schrift, dass Gott sich an die Predigt gebunden hat. Und dass er sagt, dadurch will ich auch zu Menschen reden. Deshalb ist das Gebet immer vorher von Predigern, Herr, schenkt den Menschen das, was sie in ihrer Situation brauchen, obwohl ich die Menschen gar nicht kenne. Dann wundere ich mich immer, dass manchmal jemand hinterher kommt und sagt, du hast heute meine Geschichte erzählt. Aber ich bin diesen Menschen noch nie über den Weg gelaufen. Wir wissen auch, dass Gott manchmal ungewöhnliche Wege bis in unsere Tage hineingeht. Wir hören von Missionaren, die erzählen aus islamischen Gegenden, dass es dort plötzlich christliche Gemeinden gibt, wo es früher niemals ein Missionar hingekommen ist, wo die Bibel verboten gewesen ist. Und sie erfahren dann von dieser kleinen Mini-Gemeinde, dass Jesus sich durch Träume diesen Menschen gezeigt hat und aus Muslimen sind plötzlich Christen geworden. Dann kommen Missionare dazu und sie staunen plötzlich, da gibt es eine kleine Christengemeinde. Manchmal nutzt er auch so Momente der Stille, wo wir zum Nachdenken kommen. Ich las einen Roman, Der Zeuge. Da ging es um einen Anwalt, der plötzlich abends dann nach getaner Arbeit in seiner Wohnung sitzt, in seinen vier Wänden. Und da steht hier ein Selbstgespräch. Der Anwalt kommt abends zur Besinnung. Ich konnte das leise Ticken der Küchenuhr hören. Jedes Leben hat einen Rhythmus, dachte ich. Eine Routine, die einen sowohl stützt als auch abstumpfen lässt. Zahllose Augenblicke setzen sich zu einem Ganzen zusammen. Ich war 48 Jahre alt, nur zu schnell würde alles vorbei sein. Und wenn ich den Mut dazu hätte, würde ich am Schluss fragen, worum ging es eigentlich? Was hast du wirklich getan, das wichtig war? Und was konnte ich dann antworten? Dann habe ich mir gedacht, bei dieser Szene, bei diesem Selbstgespräch, solche Dinge, die nutzt dann manchmal Gott, um anzuknüpfen, um Menschen ins Gewissen zu reden, sagen, stell doch mal die eigentlichen Fragen. Hab doch diesen Mut mal zu fragen. Also unser Landwirt jedenfalls hatte auf die falsche Karte gesetzt, der hat auch nicht gefragt. Eigentlich ist er zu bewundern, der ist ein wirklicher Unternehmer. Es gibt ja Unternehmer, die müsste man Unterlasser nennen. Aber der weiß in dieser Situation, wo er plötzlich so erfolgreich ist, was zu tun ist, der krempelt die Ärmel hoch, er wird agil, ein richtiger Manager-Typ. Er hat alles bedacht, nur manches hat er eben nicht gedacht, dass möglicherweise ein Herzinfarkt auch mal dazwischen kommen könnte. Selbst wenn er auch noch daran gedacht hätte, wäre er immer noch blind für das Wichtigste gewesen. Die Dinge, von denen er lebt, die kann er sehen. Aber der diese Dinge alle geschenkt hat und zur Verfügung stellt, den erkennt er nicht. Er kann nicht erkennen, dass alles Geschenk ist und deshalb sagt Gott, du na. Ich will mal sagen, man muss sich das ja immer wieder mal ins Stammbuch schreiben, dass wir eigentlich für so gut wie nichts ausschwitzen selber, sondern dass alles Geschenk ist. Vielleicht kennt das manche so an der Ampel in der Stadt, so mindestens zweispurig. Und dann steht man an der Ampel und es ist noch ist dunkelgelb. Und dann guckt man, wer als erstes von der Ampelkreuzung wegkommt. Also vor allem Männer machen bei diesen Spielchen mit, neuerdings auch mehr Frauen. Interessant ist hinterher am Stammtisch, wenn Männer sich über ihre Autos unterhalten, da hat man den Eindruck, dass die so reden, als wäre die Leistung Ihres Autos eine eigene Leistung, die Sie selber vollbracht haben. Also ich bin als Erster von der Ampel weggekommen, ich. Aber es war eine Leistung von dem Auto. Und so läuft das häufig in unserem Leben. Alles, was wir von uns geben, was wir erreichen, da tun wir so, das habe ich erreicht. Ich bin manchmal in Württemberg unterwegs, da gibt es ja Weinbauern. Und da habe ich gehört, dass die sagen, wenn das mal der Wein nicht so gut geworden ist in einem Jahr, da sagen die Weinbauern, das hat der Herrgott so wachsen lassen. War nicht so gut, war der Herrgott. Wenn es aber in einem Jahr ein richtig guter Wein geworden ist, dann sagen sie, ist mein Gewächs. Und so gehen wir in vielen Dingen unseres Lebens um. Das habe ich gemacht, wenn es gut geworden ist. Und wenn es schlecht geworden ist oder nicht gegangen ist, dann schieben wir es anderen in die Schuhe, meistens ja den Eltern oder den Umständen, manchmal auch noch Gott, aber ich war es ja nicht. Und das erkennt er alles nicht, dass Gott eigentlich erst alles zur Verfügung gestellt hat. Ich sage so gern, selbst bei einem Arzt, ein Arzt kann ja gar nicht heilen. Das macht Gott. Ein Chirurg sagte mal, dass ich mit meinem Skalpell das kranke Geschwür herausschneide. Dass es danach wieder heilt, das kann ich nicht. Ich kann Medizin verschreiben, aber dass die Medizin das bewirkt, was der Patient braucht, das kann ich nicht. Das kann nur Gott. Und am Rande bemerkt, die Intelligenz, die der Arzt nutzt, die hat er sich auch nicht selber gegeben. Da konnte er sich nie dafür entscheiden, ob er als intelligenter Mensch zur Welt kommen will oder nicht. Alle Rahmenbedingungen für das, was wir tun und was wir erreichen, hat eigentlich nur Gott geschenkt. Und das sieht der Mann hier nicht. Und deshalb diese große Armut. Und wer sich dann anfängt, bei Gott für diese Geschenke zu bedanken, der wird plötzlich merken, dass eine ganz neue Lebensqualität Einzug hält. Ich muss mal fragen, wie lange darf ich denn hier eigentlich predigen? Kriege ich noch 5 Minuten? Okay. Ich habe vor einiger Zeit beschlossen, ich will mich nicht mehr so viel ärgern. Ich meine, man kann sich über viele Dinge ärgern, zum Beispiel, dass man Steuern zahlen muss. Kann man sich ärgern. Manche, die versuchen das dann irgendwie zu vermeiden und gehen dann halt ins Gefängnis. Aber ich kann mir auch sagen, wenn ich Steuern bezahlen muss, Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich einen Job habe, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich kann auch dazu übergehen, dass ich sage, na gut, frühzeitig aufstehen am Montag und zur Arbeit gehen oder in die Schule, da ärgere ich mich doch, dass ich so zeitig raus muss, wenn der Wecker klingelt. Aber ich kann auch dazu übergehen und sagen, wenn der Wecker klingelt und ich noch so halb verpennt bin, Herr, ich sage dir, dieses Weckerklingeln ist ein Zeichen dafür, dass ich noch am Leben bin und dass du mir gerade jetzt in diesem Augenblick einen neuen Tag mit neuen Chancen schenkst. Ich höre von Menschen, die schwer krank sind und Christen sind. Die können sich sehr darüber ärgern, dass sie so Schmerzen haben, dass es auf das Ende zugeht. Aber ich höre von denen ganz andere Töne. Die sagen, ich bin Jesus dankbar, dass ich heute in dieser Zeit leben darf, wo die Medizin die Möglichkeit hat, mir den größten Teil meiner Schmerzen zu nehmen. Und Generationen vor uns mussten das aushalten. Und ich danke Jesus, dass er mir bis zum Ende, wenn ich dann bei ihm bin, wo es keine Schmerzen mehr gibt, dass ich bis dahin diese guten Behandlungen genießen darf. Und das Leben auch in meiner Situation immer noch wirklich leben darf und nicht fristen muss. Jesus sagt, so wie bei dem reichen Landwirt geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Und reich bei Gott bist du eben dann, wenn du anfängst, auch Danke zu sagen für die vielen Schätze, die er jeden Tag in dein Leben hineinlegt. Wenn er für reich für Gott ist, dann kann er auch die Fragen beantworten, von wem habe ich mein Leben und für wen habe ich mein Leben? Er war hier reich und steht plötzlich arm vor Gott. Und reich vor Gott bist du eben erst dann, wenn du auch weißt, auf wen du dich in der letzten Stunde deines Lebens verlassen kannst. Er kennt seinen Geschäftspartner nicht, er kennt Gott nicht. Und er weiß auch nicht, was Geborgenheit ist und halt in der letzten Stunde. Er weiß auch nicht, er kennt den nicht, der sagt, ich gebe dir alles, was du zum Leben brauchst. Und wenn das eines Tages zu Ende geht, was du zum Leben brauchst, dann bekommst du von mir alles, was du zum Sterben brauchst. Und da gibt es nur einen in dieser Welt, und das ist der Mann aus Nazareth, Jesus Christus. Und deshalb, ich habe es im Konzert schon gesagt, glaube ich, dass es den Zufall gibt. Es gibt viele Christen, die bestreiten das, es gibt keine Zufälle, sagen sie. Ich sage doch, Jesus hat gesagt, kümmert euch in erster Linie um das Reich Gottes, um seine Gerechtigkeit, und dann wird euch alles andere zufallen. Und dieser Zufall ist Realität. Willkommen in der Realität. Der Autor Turbelli bietet in seinem erwähnten Buch noch eine Streicheleinheit für die Seele an. Er schreibt: Trösten Sie sich damit, dass es doch etwas gibt, was ziemlich stabil ist. Die eigene Glückseligkeit. Forschungen haben gezeigt, dass weder der Millionen-Lotto-Gewinn noch eine Querschnittslähmung Ihre Zufriedenheit langfristig verändert. Langfristig verändert. Glückliche Menschen bleiben glücklich, egal was ihnen geschieht, und unglückliche Menschen bleiben unglücklich, egal was ihnen geschieht. Habe ich mir gedacht, das mag zwar stimmen, aber ich frage mich, was ist mit denen, die unglücklich sind? Kann sich das denn niemals ändern? Davon steht bei Turbelli nichts. Ich würde aber sagen, in der Bibel steht davon was, wie sich das ändern kann. Da steht drin, glücklich sind alle, die auf Gott trauen. Also es kann sich ändern. Glücklich sind alle, die auf Gott trauen. Und dann wird das Leben traumhaft, bis Jesus dich heimholt, vor allem dann, wenn er dich heimholt. Da kannst du wissen, bei ihm bin ich gehalten, geführt und geborgen. Vielleicht das zum Schluss. Bei einer Abendveranstaltung, es war eine Abendgesellschaft, eine Kaminrunde, eine Herrenrunde, da wussten alle Männer, die an dieser Abendrunde teilnahmen, wenn ich dort teilnehme und dahin gehe, da gibt es nicht nur Essen und Gutes zu trinken, sondern dann muss ich auch einen Text vortragen. Das war klar. Und es stand an diesem Abend ein Schauspieler auf in dieser Runde und er trug einen Text höchst professionell aus der Bibel vor. Waren alle von seiner Professionalität sehr angetan. Dann setzte sich der Schauspieler sich hin und nun war der Nächste an der Reihe, das war eher ein einfacher Mann. Und dieser einfache Mann, der nahm auch einen Text aus der Bibel und er wählte den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. War bei weitem nicht so professionell vorgetragen wie von dem Schauspieler. Aber nachdem dieser Mann mit dem Psalm 23 fertig war, herrschte Totenstille. Und da beugte sich der Schauspieler zu diesem einfachen Mann rüber und sagte, mein Herr, ich kenne zwar den Psalm, aber Sie kennen den Hirten. Und das ist der springende Punkt. Amen.